Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Heute haben wir gleich eine doppelte Premiere. Zum einen darf ich heute einen Beamten begrüßen, einen Polizeibeamten im Ruhestand. Und zum anderen darf ich jemanden begrüßen, der ein Buch geschrieben hat, aber nicht in meinem eigenen Verlag, sondern in einem anderen Verlag, nämlich den Franz Wimmer. Hallo Herr Wimmer.
Guten Tag.
Bei dem Buch, über das wir heute sprechen wollen, geht es um das Thema Drogen- und Substanzmissbrauch im Unternehmen. Aber bevor wir uns über das Buch unterhalten, wenn Sie sich einfach mal kurz vorstellen, wie Sie dazu gekommen sind, so ein Buch zu schreiben.
Nun, mein Name ist Horst Franz Wimmer. Ich bin jetzt bald 63 Jahre alt, war einer der ältesten leitenden Kriminalbeamten im Drogen- und Medikamentenbereich in Bayern und kam im Jahr 1999 durch einen Fall mit Medikamenten zur Behandlung von ADHS überhaupt mit der Thematik in Berührung. Habe dann in der Folgezeit entsprechend recherchiert, habe viele Ärztefortbildungen besucht und letztendlich 2005 mein erstes Buch zu dem Thema geschrieben. Parallel zu der ganzen Geschichte, die sich mit ADHS und der Behandlung mit methylphenidathaltigen Medikamenten befasst hat. Methylphenidat ist im Übrigen ein Stoff, der dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt ist, aufgrund der amphetaminähnlichen Wirkung, habe ich dann bei einer Berufsgenossenschaft, bei der ich als Referent eingeladen war, erfahren, wie dramatisch das Problem Substanzmissbrauch in Unternehmen ist und habe daraufhin meine erste Fibel zum Thema Substanzmissbrauch im Unternehmen geschrieben und dazu auch referiert. Letztlich kam es dann zu dem von Ihnen angesprochenen Buch. Der Grund, warum dieses Buch überhaupt verfasst worden ist, ist ein ganz einfacher. Sie lesen weder in der BKS, also in der polizeilichen Kriminalstatistik, noch in sonstigen Statistiken relativ wenig über die dramatische Entwicklung in Deutschland, die den Substanzmissbrauch anbelangt. Und gerade in Unternehmen, wo auch gesetzliche Verpflichtungen bestehen, wird das Thema sehr oft als Tabuthema behandelt. Soweit zu dem Buch.
Sie sind ja da jetzt nahezu Jahrzehnte in diesem Bereich tätig gewesen, also nicht nur von der Polizeiseite, Sie haben sich auch da von der fachlichen Seite her qualifiziert. Vielleicht da noch ein, zwei Sätze dazu.
Ja, letztlich ist es so, dass ich eben leitender Kriminalbeamter im Drogen- und Medikamentenbereich war. Ich habe dann auch einige Zeit bei Europol in Den Haag verbracht und während dieser Zeit sowohl meinem Hauptberuf entsprechend als auch dann durch eine therapeutische Zusatzausbildung als Psychokinesiologe und jahrelang in Hospitationen im ärztlichen Bereich mein Wissen erweitert und eben dann den interdisziplinären Überblick über die ganze Thematik erhalten, sodass ich also sowohl aus rechtlicher Sicht als auch dann die therapeutischen Probleme, die bei der Verordnung von solchen Medikamenten, insbesondere betäubungsmittelhaltigen Anliegen, sehr gut verfolgen konnte und konnte auch verfolgen, wie sich die Entwicklung in diesem Bereich gezeigt hat.
Wie Sie gesagt haben, wird das Thema Drogen im privaten Unternehmen nicht nur unterschätzt, sondern so mehr oder minder tabuisiert. Also da redet keiner drüber, sowas gibt es bei uns nicht. Aber die Zahlen sprechen hier natürlich eine ganz andere Reihe. Also es gibt einen Bericht von 2015, dass in Untersuchung, dass 3 Millionen Menschen leistungssteigernde Mittel nehmen. Und das ist ja nur die, wie so schön heißt, Hellziffer. Die Dunkelziffer ist ja überhaupt nicht absehbar. Also das heißt, es ist definitiv ein gesellschaftliches Problem.
Ganz klar. Man muss also zunächst einmal eines unterscheiden. Die kriminologischen Begriffe Hellfeld und Dunkelfeldzahlen, die sind in der Praxis relativ einfach zu erläutern. Wenn Sie euch Verordnungsmengen von illegalen Drogen oder auch von Medikamenten nehmen, dann entstehen diese Zahlen aufgrund statistischer Erhebungen von Anzeigen, von der Abgabe betäubungsmittelhaltiger Rezepte in Apotheken und dergleichen mehr. Das sind also die Hellfeldzahlen, die man oft zugrunde legt. Hier muss der Hinweis angebracht werden, wie ich eingangs schon sagte, dass in der polizeilichen Kriminalstatistik, die für viele Unternehmen auch Wertmesser ist, für Dinge, die man im Unternehmen einführen und beachten sollte, dass man ganz einfach hier das ganz große Problem hat, dass man die Dunkelfeld-Thematik nicht beachtet. Wenn wir nämlich heute Abend beispielsweise unseren Joint in der Wohnung rauchen und morgen früh in die Arbeit gehen und es wird keine polizeiliche Anzeige erstellt, ist dieser Bereich natürlich nirgends in der Statistik vorhanden. Er zählt nicht. Wenn ich heute einfach mir Medikamente von einem Freund leihen lasse, was teilweise bei Ritalin an Schulen auch immer wieder passiert, dann wird das statistisch nicht gezählt. Wenn Sie heute die ganzen Veröffentlichungen im Internet sehen, wo Sie also Drogen und Medikamente sowohl im Darknet als auch auf ganz normalen Internetseiten bestellen können, fällt das nirgends statistisch ins Gewicht. Und darin liegt die Problematik, dass man das Thema auch überall unterschätzt.
Vielleicht ist es auch, dass man teilweise ein bisschen blauäugig ist. Ich habe mich neulich mit einem ehemaligen Schulkameraden unterhalten, weil unsere beiden Söhne derzeit aufs selbe Gymnasium gehen und da wohl ein Drogenproblem stattfindet. Und ich dann zu ihm gemeint habe, naja, damals bei uns vor 30 Jahren, da war das, oder 35 Jahren, war das alles ganz anders. Und er sagt er, nee, wieso, da gab es genauso schon Drogen an der Schule. Bloß ich habe das damals halt nicht mitgekriegt. Offensichtlich gab es also auch damals schon diese Möglichkeiten. Aber wir wollen uns ja heute speziell über das Thema Unternehmen unterhalten. Was ist denn meine Aufgabe als Vorgesetzter, wenn ich zum Beispiel sehe, okay, Mitarbeiter haben hier ein Drogenproblem?
Nun, die erste meiner Aufgaben sehe ich darin, Prävention zu betreiben. Aus meiner Sicht ist es ganz einfach so, Schäden, die ich nicht entstehen lasse, muss ich später nicht kost- und personalintensiv bearbeiten. Das ist die Motivation für mein Buch und auch die Motivation für meine Vorträge und Seminare. Letztendlich ist es so, dass es in der Industrie zunächst einmal am Bewusstsein fehlt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man dort mit einem Problem des Substanzmissbrauches zu tun hat. Es ist mittlerweile statistisch belegt, dass die deutsche Industrie und Wirtschaft jährlich Milliardenschäden durch Ausfallzeiten, Qualitätseinbußen und ähnliche Dinge zu verzeichnen hat. Und dennoch reagiert man relativ zögerlich bei der Fortbildung und Weiterbildung in Sachen Prävention zu diesem Thema. Das ist also ein ganz entscheidender Punkt, herzugehen und praxisbezogene Aufklärung zu betreiben. Und zwar vor allem deshalb, um Ihre Frage konkret zu beantworten, der Unternehmer kann in Einzelfällen sogenannter Garant im Sinne des Strafgesetzbuches sein. Das heißt, sein Unterlassen kann ihn in die Lage versetzen, dass auch gegen ihn zivil- oder strafrechtlich vorgegangen werden kann. Auf der anderen Seite verlangt das Arbeitsschutzgesetz ganz klar bestimmte Aufklärungspflichten, Grundpflichten des Unternehmens und geht auch für Versicherte und für den Unternehmer selbst auf die Thematik Alkohol, Drogen und Medikamente ein. Wenn ich jetzt aber Resümee ziehe, was ich so in meinen ganzen vielen Jahren, die ich jetzt auch in der Industrie tätig bin, erleben konnte, ist es so, dass sie das Thema Alkohol in sehr, sehr vielen Arbeitsverträgen oder Betriebsvereinbarungen finden. Auf Drogen und Medikamente wird trotz der Hinweise des Arbeitsschutzgesetzes nicht eingegangen. Und es ist ein großes Problem, das sich in der nächsten Zeit definitiv auch verändern wird. Man wird mehr gesetzliches Reglement schaffen. Ein typisches Zeichen ist dieser dramatische Germanwings-Absturz vor einigen Jahren in den französischen Alpen, wo der Pilot unter Psychopharmaka gestanden haben soll. Die Folge war, das Luftfahrtverkehrsgesetz wurde konkret geändert. Das heißt, fliegendes Personal kann jetzt unangekündigt bestimmten Tests unterzogen werden. Und ich denke, dass in absehbarer Zeit gleiche Vorschriften auch für Berufskraftfahrer, für Lokomotivführer und ähnliche Berufsgruppen kommen werden. Zu beachten ist in der Industrie vor allem dann auch, dass man dort bereits jetzt Möglichkeiten hätte. Eine der Möglichkeiten ist neben den Fortbildungen die Einführung von Detektionssystemen, was aus rechtlichen Gründen aber nur mit entsprechenden Betriebsvereinbarungen möglich ist. Detektionssysteme sind also Testmöglichkeiten, die an firmeneigenem Material durchgeführt werden können und dann zu vielen illegalen Drogen und Medikamenten den Nachweis ermöglichen, ob solche Stoffe im Betrieb vorhanden sind, und der Unternehmer könnte darauf reagieren.
Jetzt sind wir im Bereich rechtlich, wo ich mich auch ein bisschen auskenne. Das haben Sie ja gesagt, man könnte zum Beispiel an Tischen, Arbeitsmittel etc. eben diese Detektionen durchführen, aber das ist ja dann nur in Anführungszeichen eine allgemeine Detektion. Ich kann jetzt also nicht konkreter X oder Y hier festmachen, dass der diese Drogen genommen hat. Was mache ich denn dann, wenn ich weiß, okay, in der Abteilung Lager, da sind 50 Leute beschäftigt und da sind Drogen im Umlauf. Wie geht es denn dann weiter?
Es ist natürlich heute noch eine sehr schwierige Frage, weil man eben in vielen Unternehmen zum ersten nicht die Möglichkeit hat, überhaupt Substanzmissbrauch zu erkennen und zum anderen eben das ganze Thema als Tabuthema betrachtet. Das ist einmal im Voraus. Die andere Geschichte ist natürlich die, dass man sich überlegen kann, ob man zur Sicherung der Arbeitssicherheit nicht entsprechende Betriebsvereinbarungen einführt, die auch individuelle Tests zulassen, wenn man sie eben jetzt zum Beispiel im Bereich der Berufspiloten kennt. oder ob man bereits in Arbeitsverträgen, das ist eine Möglichkeit, die ich immer favorisiere, wenn man in neuen Lehrlingsverträgen, viele Jugendliche werden heute mit ADHS-Medikamenten wie Ritalin behandelt, die eben auch unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Und wenn ich heute bereits in den Arbeitsverträgen entsprechende Passagen einbaue, dass für bestimmte Tätigkeiten eben betäubungsmittelhaltige Medikamente oder andere hochwirksame Medikamente, beispielsweise Benzodiazepine, also die ganze Gruppe der Schlaf- und Beruhigungsmittel, hier zu beachten sind, was die Arbeitssicherheit betrifft, kann ich natürlich entsprechende Vorkehrungen schaffen, um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Das ist natürlich ein sehr individuelles Problem. Aus diesem Grund schaue ich mir hier verschiedene Firmen immer wieder an und gebe da entsprechende Ratschläge, wie man dort realisieren könnte, dass man Drogen, Substanzmissbrauch frühzeitig erkennt, wie man dort Möglichkeiten hätte, Detektionssysteme einzusetzen und wie man vor allem dann auch die rechtlichen Grundlagen schaffen könnte, um das Thema ja in den Griff zu kriegen.
Stichwort erkennen ist ein sehr gutes Stichwort. Woran erkenne ich denn jetzt, dass jemand eventuell unter Drogen steht?
Das ist ein sehr großes Thema, das ich auch in meinem Buch ausführlich erörtert habe. Es ist für Laien natürlich grundsätzlich einmal schwierig, so einen Substanzmissbrauch zu erkennen. Dennoch möchte ich Ihnen einige Tipps geben. Es ist natürlich allgemein bekannt, dass die Augenreaktion ein typisches Zeichen ist, auch eine gewisse Unruhe, wenn ein Mitarbeiter ärztlich verordnete Medikamente bekommt, was die Kollegen ja sehr oft mitbekommen. Und wenn diese Medikamente zu Ende gehen, eben versucht mit allen Möglichkeiten wieder an Präparate zu kommen, auch wenn der Arzt vielleicht sogar gesagt hat, dass nach 2-3 Wochen dieses Medikament abzusetzen ist. Das sind so allgemeine Dinge, die man eben erkennen könnte, aber lassen Sie mir einfach 2 Beispiele nennen, die aus meiner Sicht sehr eindeutig und nachhaltig zeigen, wie man was erkennen kann. Ich wurde während meiner Recherchen zu meinen Büchern mit einem Fall konfrontiert, der sich in einer Großdruckerei abgespielt hat. 3 Jungarbeiter kamen zum Schichtdienst um 22 Uhr, im Regelfall äußerst müde, unmotiviert, nicht leistungsfähig. Nach der ersten Zigarettenpause waren diese 3 Männer nicht mehr wiederzuerkennen. Sie haben also gearbeitet, man muss es wirklich umgangssprachlich sagen, wie die Irren. Sie waren leistungsfähig, sie waren aufgekratzt und durch nichts mehr zu bremsen. Der Abteilungsleiter erfuhr dann nach einiger Zeit, dass diese Männer Amphetamine einnehmen. Er hat nichts dagegen unternommen, was letztendlich dazu geführt hat, dass auch er nach einer strafrechtlichen Aktion gegen diese 3 Männer strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wurde, weil er die Gelegenheit verschafft hat zum Drogenhandel und Drogenkonsum. Eines dieser Beispiele.
Das war Teil 1 des Interviews mit Franz Horst Wimmer zu seinem Buch Drogen und Substanzmissbrauch in Unternehmen. Teil 2 gibt es dann nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.